Weiß, gibt, liebst, halt, wirst, wird, heißt, wie, what? Das heißt, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin rückwärts.
Ja.
Ich habe dich geübt jetzt.
Gut.
Da kann man das einfach auf rückwärts sagen, damit die Leute auch mal, man muss auch zwischendurch den Leuten was bieten beim Podcast, weil natürlich nicht viel erwartet wird. Ist ja klar.
Ist nicht das Geheimnis vom Podcast, dass man besonders wenig geboten bekommt.
Ja, ja, genau. Und dann kann man also mit so ganz kleinen Angeboten, das ist also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, vorm Geburtstag oder so gibt es keine Geschenke jetzt erstmal 2 Monate, damit man sich mehr freut, wenn man Geburtstag hat.
Mhm.
Dass man also sagt, nicht mal Kleinigkeiten, gar nichts.
Ja.
Und dass man dann mit Kleinigkeiten halt wieder für Aufsehen sorgen kann. Und deswegen ist so eine kleine Einlage, will ich jetzt sagen, schon auch etwas, wofür man dankbar sein muss. Als Podcast-Hörerin und Hörer, weil man ja ganz viel einfach sowas gar nicht, einem nicht unterkommt.
Ich finde es gut, wie du die ZuhörerInnen einnordest, was sie dir heute zu erwarten haben. Das ist praktisch klar, wenn das schon das Highlight war, ne, dann entlastet das uns alle drei sehr jetzt.
Ich glaube, man hat es auch direkt gehört, also wer ganz bei Trost ist, der hat gehört, dass eine gewisse Schläfrigkeit in der Luft liegt.
Komplett, ja.
Wir sind so ein bisschen durchgekatert.
Mhm.
Wir sind in einer viel zu bequemen Sitzsituation für diesen Podcast aufzunehmen.
Das habe ich schon kritisiert. Off Mic. Oder und, wie heißt es? Off.
Ja, off
Mic. Was sagen wir denn?
So.
Ja. Und draußen ist auch so ein Wetter dazu irgendwie. Es ist so ein bisschen schläfrig. Lass uns heute mal nicht so hysterisch da rumschreien und so ein bisschen.
Es gibt aber auch Leute, die sich genau darüber auch freuen, die also gar nicht so angeschrien wollen werden mit so guter Laune oder so, die auch so ein bisschen von uns in den Herbst getragen werden wollen, die so gar keine Lust haben so auf Aktivierung und dann, ja, was machst du dann mit deiner Aktivierung in diesen Tagen hier? Dann stehst du da in so einem schlecht beleuchteten Tag, jetzt bohrt der da schon wieder.
Wir müssen das erstmal auflösen, wir sind wieder zurück bei den Anfängen, also zurück bei den Wurzeln dieses Podcasts, der ja irgendwann mal vor, ich glaube, fast 2 Jahren gestartet ist bei dir, Klaas, im Büro an einem Campingtisch. Jetzt sitzen wir im neuen Büro, in deinem neuen Büro. Die Aufnahmesituation hat sich verändert. Wir sitzen auf sehr bequemen Sofas, einander gegenüber in dem neuen Raum mit Blick auf einen sehr, sehr schönen Baum draußen.
Mhm.
Und wir haben jetzt aus meiner Sicht, weil ich bin ja ein alter Radiohase, die Schwierigkeit, dass wir, und das habe ich angemerkt, zu bequem sitzen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es euch bekannt ist, aber eigentlich Radiosendung macht man im Stehen, damit man gut sprechen kann, damit man auch die ganze Zeit knallwach at Kiss ist. Weißt du, so, also Kiss ist ein Berliner Radiosender, da muss man knallwach sein, das war nämlich in dem Claim. Mhm. Und das ist sehr schwierig, wenn man so auf dem Sofa sitzt. Und eigentlich ist meine Haltung eher so, na, morgen.
Aber hier hat ja sowieso in diesem neuen Büro hat ja eh die Stehtischigkeit Einzug gehalten.
Ja.
Jeder zweite Mitarbeiter steht mittlerweile an seinem Tisch wegen was? Bandscheibe?
Das ist wohl sehr gut für den Rücken.
Oder wollen die auch knallwach sein?
Die wollen knallwach sein, die wollen die witzigsten Jokes beisteuern. Und auch ich habe schon gestanden am Tisch. Man fühlt sich dann wie so ein cooler Vertrauenslehrer. Also man hat dann irgendwie direkt, denkt man, dass alle gucken, weil man so cool aussieht. Und es ist tatsächlich ja erwiesen, dass es gut ist für den Rücken, immer mal wieder so die Position zu wechseln. Und wir haben ja dazu auch brandneue Stühle, die für den Rücken, glaube ich, besonders gut sind. Und die haben aber leider zu viele Einstellungsmöglichkeiten. Die haben, glaube ich, 72 Arten, die einzustellen. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie es für den Rücken am besten ist. Da bräuchte ich nochmal Unterstützung.
Ich finde es geil, dass man, also da hat man selten Gelegenheit in unserem Beruf, wenn man den Schreibtisch hochfährt und im Stehen arbeitet, kommt man sich vor wie Wolf of Wall Street.
Richtig, ja, wie so ein Broker, ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Also, man will die ganze Zeit den Gang runterschreien, immer jetzt, verkaufen. So, geil.
Ja.
Aber es war auf Dauer zu anstrengend. Also Dauer, mit Dauer meine ich so 1,5 Minuten habe ich es ausprobiert, dann habe ich es wieder runtergefahren.
Aber ich hab eine neue Sitzart entwickelt, also vielleicht auch für euch, liebe ZuhörerInnen, vielleicht was für eure Büros. Und zwar, man fährt den Schreibtisch, also du sitzt, ihr setzt euch in den Bürostuhl. So.
Ja.
Dann fährst du den Schreibtisch auf knapp unter Kinnhöhe. Und dann ein bisschen runter wieder auf so Brust und lässt dich dann so runterglipschen auf dem Stuhl. Und dann machst du praktisch wie so mit so einer T-Rex-Arm, lässt du nur ab den Handgelenken die Hände auf dem Tisch liegen und kannst dann tippen. Und das ist wahnsinnig bequem. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was man im Rücken antun kann, aber es ist sehr bequem.
Dann habe ich mich gar nicht verguckt, als ich gestern in der Beruf...
das ist der neue Sitzstil.
Ich kannte mal einen, der hat auch mal bei uns bei Viva mal gearbeitet. Und der war, also...
Ist es Mola?
Nein. Der war.
Nils Ruf?
Und das war. Nein.
Olli Pocher?
Es ist ein Mitarbeiter von hinter der Kamera.
Ah, okay.
Ist ja, gilt ja für einige andere, die du gerade aufgelistet hast, mittlerweile auch. Aber es war jemand, der schon hinter der Kamera begonnen hat.
Ja.
Und der war ausgesprochen gerne, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so gerne, so ganz mollig war. Der war also sehr gerne so. Der hat das auch sehr vor sich hergetragen, also nicht nur im physischen Sinne, sondern auch inhaltlich.
Mhm.
Und hat das also auch zelebriert so ein bisschen. Und der hat irgendwann mal nach, ich glaube, einer Stunde an seinem Schreibtisch eine Technik entwickelt, wie er dann weiter da sitzen kann. Und hat dann tatsächlich, ist dann auf alle Viere gegangen und hat seinen kompletten Oberkörper, also hüftaufwärts, auf den Schreibtisch draufgelegt. Und hat ansonsten nur mit den Knien auf dem Stuhl gekniet.
Aha.
Und ist dann so ein bisschen so nach Jiggle Jiggle so nach links und rechts, ja, gegangen. Und hat sich praktisch bäuchlings auf den Schreibtisch gelegt und ganz vorne die Tastatur, dann auch so angewinkelte T-Rex-Arme,
ja,
und dann so praktisch mit der Nase so 2 Zentimeter vom Monitor. Und so hat er eigentlich den ganzen Tag gearbeitet und hat dann wirklich nur zu Meetings oder wenn man mal was länger besprochen hat, hat er dann mit dem rechten Arm praktisch seinen Oberkörper wieder abgeräumt und den wieder auf dem Stuhl organisiert.
Also ich fände es weniger verstörend, wenn das eine Sexstellung wäre. Also so zu arbeiten finde ich doch, weiß ich nicht. Schmidti, ja, du als Chef, was löst das in dir aus, diese Vorstellung, wenn Mitarbeiter jetzt so arbeiten würden?
Das klingt wach. Das klingt wach und geckig. Also das, was du beschrieben hast mit deinen T-Rex-Armen, da und, so mit dem Kinn auf dem Schreibtisch, das fand ich problematisch.
Okay.
Ja, aber jetzt komm, jetzt haben wir ja genug hier uns da reingelabert. Ne? Ich will doch einiges wissen.
Fragen an den Prominenten.
Klaas, wir waren beim Fernsehpreis.
Mhm.
Und wir haben auch gewonnen. Wir haben uns da sehr gefreut. Wir,
ja,
waren wir dir peinlich? Das,
nö,
ist Frage Nummer 1. Oh,
das war die, ich habe mich während wir uns gefreut haben, ja, gefragt, ob Klaas sich jetzt schämt, weil wir, das muss man sagen, es hieß dann irgendwie von Barbara Schöneberger und der Preis geht an Wer steht mir die Show? Und dann haben wir aus Übersprungshandlung da so einen Kreis gebildet und sind so auf und ab gesprungen vor Freude.
Ein Ringelpiez.
Ja, ja, ein Ringelpiez. Und da habe ich mich auch...
Es hat ja so schon angefangen, eigentlich durfte man, glaube ich, nur zu dritt oder zu viert auf dieses Sofa, wo die Nominierten drauf waren. Und,
ja,
wir haben aber gesagt, wir nehmen alle mit.
Ja.
Und waren dann zu 12, was zur Folge hatte, dass Giovanni Zarella und Tim Melzer, die mussten auf den Tischen sitzen, weil auf dem Sofa kein Platz mehr war.
Ja.
Und da haben wir oft, ich habe deinen kalten Atem im Nacken gespürt.
Das ist schön, dass du den spürst. Da habe ich dich offenbar richtig konditioniert, aber er war gar nicht da.
War nicht da?
Nee, aber ich finde das toll, dass du den schon antizipierst.
Ja.
Weil darum geht's ja, das ist Erziehung letztendlich.
Ja,
ne?
Ja,
dann alles richtig zu machen, auch wenn Papa nicht guckt. Ja, das finde ich schon gut,
ja,
dass wir dich so weit bekommen haben und dich vielleicht dann auch. Aber nee, ich gar nicht. Ich denke mir dann in dem Moment, das weiß ich auch vorher schon, ne? Wenn man schon weiß, was passiert, dann, falls ihr gewinnt, dachte ich mir, wird das bestimmt... Jetzt nicht, also ihr werdet da jetzt nicht ein paar Handshakes machen und das war's dann, sondern dass da irgendwie so eine peinliche Aufführung passiert,
ja,
das habe ich schon.
Das war unser Dienst an der Verleihung.
Also ich habe zu Barbara Schöneberger ins Gesicht geschrien, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Und dann hat die so ganz entsetzt geguckt und hat gesagt, wirklich? Und hat gesagt, nein.
Und dann, fand ich es aber gut. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand das natürlich sehr schön. Jokos Dankesrede war bemerkenswert.
Ja, wie hast du die wahrgenommen?
Als
bemerkenswert.
Ziemlich gefreestylt, sagen wir so.
Ich saß unten mit ihm auf dieser Couch, ne?
Ja.
Und wie gesagt, es hat noch 30, also Barbara Schöneberger hat den Umschlag schon geöffnet. In dem Moment fragte er mir, also für den Fall, dass wir gewinnen, wer hält denn hier eigentlich die Rede?
Ja, ja.
Ich gesagt, Joko, also das würdest wohl du übernehmen
das
wollen.
Das wären in diesem Fall Sie, Herr Winterscheid.
Ja. Ja. Und aus diesem Geiste ist diese Rede entstanden, habe ich das Gefühl.
Er hat mehrere Sachen gesagt, die ich einordnen kann und die ich auch besser verstehe als der Rest im Saal, weil ich weiß, was er damit meint.
Mhm.
Aber über die Missverständlichkeit mancher Aussagen war er sich nicht so bewusst. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe jetzt zweimal hintereinander diesen Preis gewonnen. Ich weiß ja noch gar nicht, also ob das jemals passiert ist, dass man sich praktisch selber noch auf einen Sockel hebt, auf dem man ja ohnehin schon steht als Gewinner, also ob das sein muss. Und dann hat er später noch...
Ob er Geschichte geschrieben hat.
Ob er wohl Geschichte geschrieben hat, ob man hier First Road to History gerade einen bedeutsamen Moment miterlebt als Zuschauer und Zuschauerin. Ich finde das natürlich alles witzig, aber das hat er ja auch noch wieder eingefangen. Und dann hat er eine Sache gesagt, die er ganz anders meint und ich wusste, er meint sie anders. Er hat dann noch das Wort gerichtet an unseren ProSiebenSat.1 CEO, Rainer Beaujean, und hat noch gesagt, danke für das ganze Geld.
Das ist, hat so Mikrofonbaron-Vibes, wenn du mich fragst.
Ein bisschen. Und es hatte, er meinte aber offenkundig das Geld, was uns zur Verfügung gestellt wird, um eine schöne Sendung wie Wer steht mir die Show zu machen. Ja. Weil man braucht ja da Geld für, weil sonst kann man da nicht irgendwelche Pyro und sich da irgendwas ausdenken. Das funktioniert dann ja nicht. Aber klar, wenn da Joko da oben steht im feinen Anzug und sagt, danke für das ganze Geld, also was, wie, dass man da im Publikum sitzt und denkt, ja, na immerhin ist er ehrlich.
Mhm. Aber du hast recht, weißt du, weil ich habe mir das schon so übersetzt. Also,
ja, aber kein anderer.
Genau, wir arbeiten schon so lange zusammen, alle miteinander und sind ja befreundet, dass ich das praktisch schon direkt richtig gehört habe in meinem Kopf. Ja. Du hast recht, also so isoliert betrachtet, hat der Satz ein Geschmäckle, ja, muss
dann,
man sagen.
Und er kam dann immer wieder zurück. Und
auch kommt, in diesen schweren Zeiten, muss man sagen.
Natürlich. Und dann hat er sich wieder zu mir gesetzt und hat mich so angeguckt und wusste schon, dass das schiefgelaufen ist. So. Und dann wir haben nonverbal kommuniziert, also er hat mich fragend angeschaut und ich habe antwortend zurückgeschaut.
Ja.
Und dann war das Thema aber auch besprochen.
Zeig mal die Mimik. Also was hast du, wie hast
also, Joko, sag mal. So, und ich immer. So, und dann war das Thema aus der Welt, weil
das filmen wir gleich nochmal und werden das zum Podcast veröffentlichen, dann kann man sich diese beiden Minen nochmal anschauen.
Ja, weil es war ja, das sind ja so bestimmte Sachen, die man dann nur nochmal einordnet im Nachhinein, weil man kann ja jetzt eh nichts mehr machen, also was soll ich da jetzt groß pädagogisch werden?
Ja.
Ja. Aber das war sehr schön und ich habe mir dann da auch die ganze Verleihung, das war ja direkt am Anfang, ne? Das ist ja Fluch und Segen. Zum einen muss man nicht so lange drauf warten, bis man dann an den spannenden Moment kommt. Auf der anderen Seite sind die spannenden Momente dann auch so ziemlich vorbei, nach den ersten 10 Minuten.
Aber was ich interessant fand als Zuschauer und das wird jeder kennen, wenn man, sag ich mal, vom Fach ist, dann guckt mal ein bisschen anders drauf. Wenn ihr, keine Ahnung, Koch in einem Restaurant seid, dann werdet ihr das Essen anders essen. Wenn ihr Tischler seid, dann fasst ihr vielleicht mal an den Tisch, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid. Guckt, ist der gut verarbeitet? Man hat dann einen anderen Zugang. Und so ist man ja auch dann in anderen Fernsehsendungen oder respektive Verleihung und man guckt dann so ein bisschen, wie haben die es gemacht? Wie lösen die Sachen? Wann kommt da die Pyro und so? Und hier ist es mir aber so gegangen, dass ich von der ersten halben Stunde vom Fernsehpreis innerlich so überfordert war, dass ich das Gefühl habe, ich habe gar nicht gerafft vor Ort, was ist eigentlich daran die Sendung, weil das ging alles so schnell und das fand ich irgendwie für mich immer wieder ein lustiges Gefühl, das hat einfach so, da hat's gezischt, da hat einer gesungen und dann ist da irgendwas, so eine Matz geflackert, auf einmal stand da Jörg Dreh und dachte, was will der denn jetzt nur hier, was redet der Tor 3, dann peng, auf einmal.
Hast du auch nicht geschnallt, dass das doch zum Intro gehört?
Das habe ich alles nicht verstanden.
Ich dachte, das wäre die erste Kategorie schon.
Dann kam irgendein Nachrichtensprecher, der hat dann irgendwas gesagt, hallihallo, herzlich willkommen. Da dachte ich, was will der nur? Auf einmal, poff, Giovanni Zarella aus dem Boden kam da rausgedonnert wie eine Rakete und singt irgendwas mit TV Total und dies und jenes. Da dachte ich, oh, klasse, aber warum auch immer und super. Und dann, im Grunde komme ich erst wieder zu Sinn, da sagt Barbara Schöneberger, dass die Sendung den Preis gewonnen hat. Und dann haben wir gejubelt und es war alles wie in so einem Kanonenrohr. Aber
das haben wir auch zu selten. Wir waren ja dadurch, durch die Sitzposition, wir saßen ja auf der Bühne und dadurch war das alles um uns herum.
Ja.
Und normalerweise schauen wir immer nur drauf. Mhm. Und jetzt weiß ich, wie du dich, Klaas, seit 15 Jahren fühlst.
Ja.
Also du machst deinen Beruf, gehst deinem Beruf nach und drumherum sind Jongleure, Feuerspucker, hier salzt einer ab, hier explodiert was, hier kommt die Farbe rein.
Und ich sitze im Auge des Orkans.
Ja,
ja.
So haben wir uns gefühlt.
Genau, und drumherum gibt es so eine Windhose, wo so Autos und Stühle so hochwirbeln.
Aber weißt du, wie ich das kanalisieren konnte?
Na? Bin gespannt.
Ich habe Giovanni Zarella beim Tanzen zugesehen.
Ja.
Ja.
Und der hat, glaube ich, denselben Tanzlehrer wie Menderes.
Ach, wieso? Mit Achtet Michael Jackson?
Ja, dieselben Moves.
Der kann das ziemlich gut. Es gab irgendwann mal so eine Sendung, habe ich wieder vergessen. Da mussten sich Prominente als andere Prominente verkleiden.
Ach.
Also mussten sich Prominente als richtige Prominente verkleiden. Zum Beispiel als, weiß ich nicht.
Mars Singer, als Astronaut.
Ja, nee, nicht als Astronaut, nee, so als.
Ah, ne, das war das Original von Mars Singer bei RTL. Als Prominente praktisch sich verkleidet haben als Elvis und so, ne?
Ja, Elvis oder Madonna oder Michael Jackson oder sowas, genau.
Das war die Originalsendung, aus der wurde dann Mars Singer extrahiert.
Ach so. Ja, auf jeden Fall hat er dann, glaube ich, sich als Michael Jackson verkleidet und hat da so, hat da so rumgetanzt. Das ist ja etwas, was ich gemein habe mit Giovanni Zarella, dass wir also beide große Michael Jackson-Imitatoren sind, offenbar. Und der eine macht es beim Fernsehpreis, der andere im Knast in Manila.
Ja.
So,
Ja, ich muss ganz kurz sagen, weil ich weiß, dass Dani Rosemann von ProSieben ab und zu unseren Podcast hört und ich habe ihn jetzt nur für ihn wahnsinnig doll provoziert, indem ich behauptet habe, dass das die Originalsendung war auf RTL. Natürlich war die Geschichte, die es gab, Masked Singer, und bei RTL hat man sich überlegt, wie kann man so ein bisschen was von diesem Erfolg mitreiten, und dann hat man sich diese Sendung überlegt, die glaube ich auch nicht ganz zu Ende aufgeführt werden durfte, sondern glaube ich nur 2 Folgen oder so hatte.
Das kriege ich alles nicht mehr zusammen.
Ja, vielleicht wollte RTL seine Show auch nur wieder irgendwie zurück in den Schoß holen.
Also, kann auch liebe sein.
Grüße,
das kann
liebe
alles
Grüße,
sein.
Da gab's, liebe Grüße an Ende Mohl.
Da gab es viele Missverständnisse. Und, ja. Aber eine Sache habe ich mir noch überlegt. Wie hättet ihr das gefunden, wenn ihr jetzt, ich sage mal, in irgendeiner Funktion, vielleicht auch in einer offiziellen Funktion beim Fernsehpreis gewesen wärt und eure Eltern wären auch da gewesen und ihr müsst also befürchten, dass die auch was machen noch gleich während der Verleihung. Wie würde sich das für euch anfühlen? Wenn ihr wüsstet, irgendwo sitzt hier zum Beispiel mein Vater und man weiß nie, was er plant. Wie wäre das für euch? Jetzt mal erstmal als theoretisch, ich komme gleich drauf, warum ich es erzähle.
Also mir wird da richtig, ich krieg da Schweiß auf der Stirn und mir wird schlecht.
Ja, und du?
Wenn ich da Barbara Schöneberger auf meine Mutter zusteuern sehe, ne?
Oh Gott, ja.
Mit einem Mikrofon in der Hand.
Ja, guck mal, dann wisst ihr mal, wie Louis Klamroth sich fühlt.
Das musst du aufklären.
Ja, ich erzähle das, weil unser Freund und Kollege und Investigativjournalist Louis Klamroth.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Sitzt ja in der Jury vom, oder saß jetzt in diesem Jahr in der Jury vom Fernsehpreis und naja, ist ja da mittlerweile in dieser Branche angekommen und schon ganz lange dabei. Und sein Vater ist aber Peter Lohmeier. Peter Lohmeier ist ja wahrscheinlich einer der besten deutschen Schauspieler.
Ja, definitiv.
Und er war auch da.
Gefühlt war der auch im Boot.
Ja.
Ja, aber war eigentlich nur in Bern. Mit Louis.
Ja, stimmt.
Das Wunder von Bern. Louis hat als kleiner Steppke,
ja,
als Zweikäso, möchte ich fast sagen,
ja,
hat er da mitgemacht.
Als Dreijähriger hat er da mitgespielt. Ja. Und Peter Lohmeier auch. So, ja. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass am Ende kam dann der große Ehrenpreis für Iris Berben. Und da wurden also Wegbegleiter befragt, wie Iris Berben so ist und so. Und dann gab es so eine Walter Sittler hat da mit dem Kleiderbügel hinten im Sakko noch so einen Swing aufs Parkett gelegt. Und der anwesende Peter Lohmeier ist am Ende, wie einst Willy Brandt,
In Warschau
auf die Knie gefallen.
Vor Iris Berben.
Vor Iris Berben. Und aber auch vor der Kamera und vor allen Leuten, die da waren.
Und vor Ehrfurcht.
Ich als jemand oder ihr auch alle, ihr seht das halt natürlich wie irgendeine weitere Sache, die beim Fernsehpreis passiert, und man findet das ja alles gar nicht so schlimm. Man denkt, ja, komm, dann ein bisschen dramatisch ist es vielleicht, da auf die Knie zu fallen und so, passt das jetzt so rein, aber man denkt da nicht wesentlich drüber nach. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre mein Vater gewesen, wo es mir schon peinlich war, wenn der hier bei Eistreff, bei unserer Eisdiele auf der Ecke, ein bisschen zu italienisch Stracciatella bestellt hat. Ne? Also es ist dann ja alles erstmal peinlich.
Ja, voll.
Und dann vor allen Leuten fällt dann der Vater da so schauspielermäßig so auf die Füße.
Das ist gar nicht zu ermessen, wie sich das anfühlt.
Und durch das Luis und wirklich also uns also sehr verbunden ist und wir ihm auch und so, konnte ich ein wenig mich in ihn hineinfühlen, und ich habe mit ihm nicht drüber geredet, aber ich kann mir vorstellen, dass er in dem Moment wohl dachte, lieber Gott, lass Abend werden. Ne?
Er war versteinert.
Ja.
Stoneface?
Ja. Ich war nur froh, dass Joko nicht vor lauter Geld auf der Bühne auch noch den Kniefall gemacht hat.
Wegen dem Kleingeld in den Taschen. Aus Versehen. Und dann aber, wie damals, ne, erinnert ihr euch noch an einen Kniefall? Auch bei, weiß nicht, was war das? Fernsehpreis, Goldene Kamera, irgendwas von Rudi Carrell.
Oh ja.
Das war
damals
ja
schon schwer krank.
Ja, da hat Rudi Carrell ganz schwer krank. Und das war ja nun wirklich irgendwie auch gut. Ne? Hat er dann nochmal fürs Lebenswerk das entgegengenommen und hat das also selber abgeholt. Und dann hat man schon gesehen, dem geht's nicht gut. Und dann ist er auch auf die Knie gefallen, dementsprechend in dem Moment, wo er auf die Knie fällt, steht der Rest des Saals auf und Standing Ovations, was man sich so vorstellt, und es wirkte wirklich nach dem Motto, er war so ergriffen und hat sich da hineingeredet in diesen Moment und am Ende einfach spontan entschieden.
Vor allem auch mit einem gebrechlichen Körper, ne?
Mit einem gebrechlichen Körper hat er sich spontan entschieden, ich zeige euch jetzt, was ich an Dankbarkeit noch habe. Und dann kam später raus, er hatte sich vorher unter seinen Anzug schon Knieschoner angezogen. Er hatte Knieschoner an.
Ja, Profi.
Ja, weiß ich, weil, also so, was für Knieschoner werden das gewesen sein, so von seinen Inline-Skates, mit denen er
wahrscheinlich.
Ja, einfach so mit so einer Plastikkappe
zusammengeklebt.
Was war denn das Lowlight? Wir sind ja hier unter uns.
Nein, erstmal möchte ich noch von einem Highlight berichten.
Ach so, Highlight,
also
ja,
Highlight. Ein großes Highlight. Roland Kaiser ist ja aus dem Bereich des Schlagers.
Da war ich auf Toilette. Da dachte ich, das ist ein guter Moment, jetzt
und,
gehe ich.
Und da hast du was Tolles verpasst, denn er hat eine ganz neue Art entwickelt, extra für den Fernsehpreis, zu singen. Und das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und zwar ist das so, und das ist eine ganz neue Technik. Und ich bin gespannt, ob das jetzt Einzug hält, auch in das Adventsfest der 100.000 Lichter und bei Giovanni, ob das jetzt mehr Schlagerleute machen. Weil ich glaube, das ist die Zukunft. Ne? Auch wie sich im Hip-Hop immer wieder neue Arten entwickeln, zu rappen und so weiter. Ne? Und er hat Folgendes geschafft. Es lief die Musik und er hat praktisch neben der Musik seine Lieder gesungen. Und die Musik erinnerte aber an seine Lieder. Und jetzt würden Spötter sagen, er war ungefähr 74 Takte zu spät dran. Aber diese Mehrstimmigkeit
hat einen Kanon hat einen, mit dem
mit
Playback
sich selber. Also er hat ein, es war auch eine große Playback-Band auf der Bühne.
Hat gejammt.
Und die haben da losgelegt. Und es hatte genau fast was Jazziges. Und dann hat er einfach so, würde ich sagen, so eine halbe Minute zu spät alles dazu gesungen und das war ein ganz toller Effekt. Also man hat die Lieder nochmal ganz neu gehört, weil man hat sie mit dem Ursprung gar nicht mehr verwechseln können und so ist ein ganz eigenständiges neues Werk entstanden und das fand ich klasse.
Das habe ich nicht mitbekommen, weil also die beiden Highlights, wie heißt der mit der zweiten Lunge?
Roland Kaiser.
Roland Kaiser. Und dann direkt danach hat, glaube ich, Johannes B. Kerner noch Stand-Up-Comedy gemacht. Das habe ich beides verpasst. Da war ich kurz auf Toilette, weil ich jetzt dachte, normalerweise hat man mal gewartet beim Echo früher, bis, weiß ich nicht, Peter Maffay nochmal ein Medley singt, wo man denkt, ah, jetzt kann man mal schön, jetzt geht man mal raus, ne?
Der Stand-Up von Johannes B. Kerner, der war so gut, ich hab dir...
Du hast auf meine, sorry. Jetzt hat der auf meine Couch gekleckert.
Sorry.
Ist dir alles egal oder was? Mit trinken. Diesem grünen Ekelzeug, ey, was trinkst du da überhaupt? Was ist denn das überhaupt?
Das ist ein ganz leckerer Saft vom Daluma.
Jetzt Apfel, Spinat, Gurken, Fenchel, Sellerie, Ingwer, Zitrone, Petersilie, Minze, alles ja, auf meine Couch.
Das war nur ein kleiner Tropfen. Ich leck's später raus. Nach dem Podcast.
Bleibt besinnlich, Leute.
Das ist eine helle Couch. Die ist nur von Ikea, aber da muss man ja trotzdem nicht alles da drauf suppen da. Du hast schon wieder da drauf gekleckert, das kann nicht wahr sein.
Ich habe mich auch bekleckert.
Ja, soll ich da jetzt gnädig werden, weil du dich auch noch vollgesaugt hast?
Ja, ich war da basisdemokratisch.
Das habe ich auch mal Sofa gemacht. Immer wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich gesagt, ich habe mich währenddessen verletzt, damit meine Eltern Mitleid haben und ich keinen Ärger kriege. Ja. Klar habe ich hier den Gips auf den Teppich gekippt, aber ich bin auch umgeknickt mit dem Fuß.
Ich hab dir erzählt über den Stand-up von Johannes B. Kerner, als du von der Toilette zurückkamst. Mhm. Habe ich gesagt, Glasi, du hast da was verpasst. Und dann habe ich das so kurz wiedergegeben, was das war. Und da hast du genauso geguckt, wie als Joko von der Bühne kam, nach der Laudatio. Mhm. Genauso hast du da auch geguckt. Mhm. Und ich sag mal, der Stand-up, der war so griffig und bissig, dass sie ihn gar nicht in, also sie haben ihn rausgeschnitten aus der Fernsehsendung.
Hat er Satire gemacht? Ach so.
Es war so scheiße, dass man es nicht mal hier wiedergeben kann.
Ja, dann lassen wir es. Ach so.
Aber du kannst es auch gerne wiedergeben, ne?
Nee, wenn das jetzt Kabarett war, an den sich praktisch da die Oberen gestoßen haben oder so, wo man sagt, Stacheln im System, okay, aber nicht so tief, dann wollen wir das nicht nochmal wiedergeben.
Schön wäre es gewesen, die Oberen hätten sich dran gestoßen, ne?
Ja.
Aber naja.
Wie das so ist, wenn man nach unten tritt, dann ist den Oberen das oft egal, ne?
Ja.
Bülent Ceylan, der hat ja auch einen praktischen Tipp, wie man jetzt, Obacht, mehr Frieden herstellt, indem man also den praktisch die Kanonen wegnimmt und den mehr so eine Art Trompeten oder was in die Hand gibt.
Wegen der Musik.
Ja, damit man also mehr Gitarre spielt als jetzt mit dem Mörser drauf los. Das war so eine Theorie, ich habe das jetzt nicht, es ist ja im Wesentlichen stimmt das ja, ne? Das, also wenn einer jetzt gerade mit Trompete spielen beschäftigt ist, dann hat der keine Zeit für Angriffskrieg. Aber ob dem jetzt nach Trompete spielen wäre, nur weil er eine hat, das ist jetzt eine große Frage, die ich dem zugrunde legen möchte. Und der Gedanke dahinter ist richtig und gut und wir zweifeln hier nicht an der richtigen Haltung.
Ich hoffe, die UN hat mitgehört.
So, es ist mir, nur in dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, ja, haben wir schon probiert, hat nicht geklappt. Mhm. So, egal, nun wollen wir weitermachen.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Das ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln. Und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist, das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ich glaube, ich habe eine Nosferatu-Spinne zu Hause.
Was?
Ja. Na, ich habe, es ist so, du hast gestern im Stand-up davon erzählt, ne? Und da hat's mich, das ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Einmal, weil du auch das Bild davon eingeblendet hast. Und ich dann auf einmal dachte, Moment mal, so eine kenne ich. Mhm. Und die habe ich, glaube ich, über den Badboden rennen, sprinten sehen. Und dann hat die sich in so einer Kante versteckt. Weil bei mir wird ja nach wie vor umgebaut und ausgebaut. Und in dem Bad ist der Boden zwar da, aber die Leisten an der Wand, wo der Boden praktisch übergeht in die Wand, die sind noch nicht da. Und da ist ein etwa 3 Zentimeter langer Zwischenraum entstanden.
Das lieben die.
Und da sitzt die jetzt drin.
Ja, das lieben die.
Und jetzt,
also so eine Ecken.
Ich habe nochmal nachgelesen. Die Nosferatu-Spinne ist jetzt in Deutschland. Und es ist eine der ersten Spinnen in Deutschland, deren Biss so sehr schmerzt wie ein Wespenstich. Ja, ist euch das klar?
Ja, ich weiß. Das tut ziemlich weh. Das ist also giftig, aber nicht gefährlich giftig, aber sie hat Gift, so ähnlich wie, ja, wie du
was
sagst.
Was mache ich denn jetzt?
Naja, das Ding, ich möchte nochmal den Warnhinweis.
Wen ruft man denn
ich möchte
Polizei?
Den Warnhinweis aus der gestrigen Sendung nochmal wiederholen. Man darf die Nosferatu-Spinne nicht verwechseln mit dem Nosferatu-Spinner. Das ist nämlich Klaus Kinski. So.
Aber was mache ich? Wen ruft man denn da? Was tue ich denn jetzt?
Ja, weiß ich jetzt auch
nicht. Ich kann ja jetzt nicht mit einem Glas fangen und einem Papier wie eine normale, nicht giftige Spinne.
Welchen Dyson hast du?
Ach, dass ich da mal mit dem beigehe, oder was?
Na, ich würde das so
nicht. Aber nicht sehr tierfreundlich.
Darf man auch nicht übrigens, nee. Weil die ist ja ganz selten. Die breitet sich ja gerade erst aus und will uns praktisch uns auslöschen und das Regiment übernehmen. Deswegen darf man da jetzt nicht. Darf man diesem Vormarsch dieser Spinne jetzt nicht Einhalt gebieten?
Ja.
Ich weiß nicht. Falsch,
da muss man mit Feuer ran.
Ich weiß, du willst gleich wieder im Hinterhof die Autoreifen verbrennen, damit sie sich gar nicht erst ins Haus trauen.
Was würdest du machen, Schmitty?
Also ich bin beruhigt, dass es die Nosferatu-Spinne bei dir Einzug genommen hat, weil dann wird es keine Nosferatu-Spinne sein.
Wieso?
Das ist irgendein Weberknecht.
Hey,
bei Lund ist das dann wieder die Todes-.
Nein,
was es sein, könnte, was es sein könnte, ist.
Also eine sehr fleischige Spinne.
Verstehe, was
nicht so eine normale dünne.
Ist klar. Aber es könnte sein, dass es eine Winkelspinne ist. Das ist eine sehr, sehr große Spinne, die auch eine Spannweite von, ich glaube, am Ende von Bein, Außenbein zu Außenbein so 6 Zentimeter teilweise hat, so. Also ziemlich groß und auch, die hat auch einen richtig, ich sage jetzt mal ganz unbiologischen, dicken Arsch. Und auch fleischige, also das richtig, die hat so fast ein bisschen Bingo-Wings.
Aber sowas habe ich noch nie bei mir gesehen.
Ja, kann ja sein, dass du die noch nie gesehen hast, aber deswegen kann die ja mal da sein.
Okay.
Also das sind große Spinnen, die jetzt, und das ist eben die Zeit dafür, jetzt, wo es draußen ungemütlich wird und sie, also jetzt kommen die ins Haus. Ich habe das bei mir auch, bei mir am Dorf, kommen die jetzt alle rein. Aber ich lasse teilweise vormittags mache ich schon die Tür auf, dass sie da also einfach reinmarschieren können und dann sprechen wir uns ab, wo sie da sein können. Ich bin ja ein ziemlich großer Spinnenexperte, meine Schwester ist so richtig spinnenphobisch, immer noch. Sie sucht ihre Reiseziele danach aus, ob es da große oder kleine Spinnen gibt. Ja, und das war als Kind ganz schlimm und wir hatten früher ein großes Kinderzimmer, ein Zimmer mal. Und hatten meine Eltern dann einsehen und haben da einfach eine Rehgipswand reingezogen und dann hatten wir zwei sehr kleine Zimmer.
Ja.
Und ich war links und sie war rechts und ich musste auch immer durch ihr Zimmer, bis ich in mein Zimmer reingehen konnte und so. Also wir haben mehr oder weniger da zusammen in einem Zimmer gelebt mit so einer Papierwand in der Mitte. Und das heißt, wenn meine Schwester einen spitzen Schrei ausstoß, habe ich das natürlich gehört. Und es waren meistens irgendwelche Spinnen, die dann da saßen. Wir haben ja auch gegenüber vom Bauernhof gewohnt. Das heißt, da war alles mögliche Gefiechs und so. Und dann hat sie immer so auf ihrem Bett gelegen und hat sie einmal gelesen, hat sie so auf dem Kopfkissen, sagt sie auf dem Bauch und hat auf dem Kopfkissen so ein Buch und dann ist die Spinne einmal diagonal übers Buch gelaufen, während sie gelesen hat. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert ist. Meine Schwester saß selber wie so eine Spinne oben in der Zimmerdecke, aber in der Ecke von der Decke und hat gesagt, mach die weg. Und dann musste ich halt losziehen und die wegmachen. Und das habe ich mehr oder weniger meine ganze Kindheit, habe ich Spinnen gefangen und rausgesetzt. Und wenn ich sie nicht gefangen habe, wie zum Beispiel in dieser besagten Nacht, ich glaube, es ist eine Neuigkeit für meine Schwester jetzt, das weiß die gar nicht. Dann habe ich also 10 Minuten geschäftig gesucht und habe dann gesagt, ich habe sie. Und habe so eine leere Hand an die geöffnete Gartentür geöffnet.
Du fängst Spinnen mit der Hand?
Ja.
Nicht mit dem Glas und einer Postkarte?
Nee.
Jeder vernünftige Mensch
ich wollte
aus einem
sagen,
Bierkrug, der 40 Zentimeter lang ist.
Genau.
Nein.
Aber klar,
jetzt
ist ja mein Problem. Oh. Entweder kommst du und findest die bei mir und machst die raus.
Nee, ich will ja nicht, dass die mich beißt, wenn die so eine Biene
ist. Ich habe jetzt einfach den Plan geschmiedet, dass das Bad ist zwar neu und das war auch sehr teuer, aber ich lasse es ihr. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich hab nur so die Tür halb aufgemacht und gesagt, du kannst es haben. Sag kurz, bevor du irgendwie auf einen großen Berg zum Sterben gehst, dass ich weiß, dann kann ich es wieder haben, aber mach dein Ding. Ich meine, so lange kann die ja nicht leben, vielleicht 3-4 Jahre und dann ist es so, ne?
Und du gehst
die hat jetzt eine herrlich neue Wanne, ganz schöne Armaturen aus so einem Mattschwarz, da soll die sich vergenussferkeln an allen Sachen. Die Dumme ist mit der Waschmaschine, da muss ich jetzt vielleicht gucken, ob ich noch eine fürs Wohnzimmer kaufe. Das kann die jetzt alles machen.
Und duschen machst du jetzt im McFit oder wie?
Duschen würde ich jetzt hier im Büro oder bei euch mal privat. Die hat das jetzt, das ist so.
Na gut.
Es ist schade ums Geld, weil das waren wirklich schöne Fliesen auch. Aber
ja, die sind ja auch, das ist ja wie der Berliner Flughafen, das ist ja in 5 Jahren nicht mehr en vogue.
Exakt, ja.
Das wird ja älter, ne?
Aber deswegen, es würde mir wirklich sehr erleichtern, das Leben, wenn Menschen, die uns hören, mir schreiben könnten, wie lange die vermutlich lebt. Also im Fall einer Winkelspinne oder im Fall von Nosferatu.
Aber habt ihr da so, bist du denn, also du, Jakob, okay, aber.
Ich hasse Spinnen.
Wirklich? Aber du bist doch auch so ein, du bist doch auch im Wald groß geworden. Also nicht im Wald. Jetzt da haben wir den Schmitty mit Computerspielen rausgelockt. Und seitdem wohnt er bei uns. Nein, aber du hast doch, aber ihr habt doch am Land gewohnt.
Ich weiß, aber bei Spinnen ist das so eine Ausnahme. Also wirklich bei allem anderen Gefieß ist mir ist egal. Aber bei Spinnen, ich kann oft, wenn da eine fette Spinne an der Wand sitzt, die kann ich nicht mal angucken, weil ich Angst habe, die bewegt sich gleich.
Ich weiß es, ich habe das ja schon mal mitgemacht, den Tanz mit dir. Aber ja, ich dachte, dass du dann, wenn jetzt keiner helfen kann, dass du da schon praktisch erfahren hast.
Wie gesagt, mit einem langen, langen Bierglas, das wird dann so auf die Wand gestülpt und dann mit einer Postkarte drunter. Und dann geht's in den Garten. Und was ich immer mache, vernünftigerweise würde man dann die Postkarte wegmachen. Ich schmeiß einfach komplett das Bierglas in den Garten.
Wirklich?
Und hole ich am nächsten Morgen wieder raus, weil bis dahin ist sie aus dem Glas raus.
Aber ich muss sagen, zu den Albträumen meiner Kindheit gehörte folgendes Geräusch. Wenn ich hatte so eine Lampe, die war ummantelt, aber halb offen, sodass man praktisch so einen Schatten an die Wand machen konnte. Und da haben sich manchmal so dicke Falter an der Glühbirne praktisch gesund gestoßen, verlustiert, ihre Perversionen nachgegangen. Und das hat ein metallisches Flattern. Das hat nur so Und dazu gab es ein gigantisches Schattenspiel, als ob da wirklich ein Riesenvieh drin ist an der Wand. Und da habe ich vor Angst mir wirklich eingepisst und konnte nächtelang nicht schlafen. Das ist das grauenhafteste Geräusch, was ich je gehört habe. Das heißt, ich habe bis heute einen gigantischen Ekel vor so Faltern.
Wisst ihr, warum Falter an solche Lampen ranfliegen?
Ja, die finden das mega, das geht ihnen mega ein ab. Das ist ihr Kink.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die das mit dem Mond verwechseln. Und das finde ich fast wieder rührend.
Oh Mensch, wie süß. Hätte ich das als Kind mal gewusst.
Die fliegen gen Mond aus irgendeinem Grund. Wie gesagt, ist wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder 5000 Zuschriften, dass wir hier
willst falsch du gar nicht haben, weil die Geschichte ist ja gut.
Die ist gut, die ist exakt, doch schön. Ich so will es gar nicht wissen, ob es anders ist.
Das weißt du, weil morgen ist ein großer Pixar-Film drüber und da will man doch die Wahrheit gar nicht kennen.
Peterchens Mondfahrt mit der Energiesparlampe.
Ja, die wollen es nur zum Mond, die wollen zum Mond und dann verglühen sie da an der Lampe.
Klaas, du hast letzte Woche eine Sache in Aussicht gestellt, auf die ich mich wirklich seit einer Woche freue.
Was denn?
Und ich weiß, wir haben jetzt schon viel über den Fernsehpreis geredet, aber der Fernsehpreis ist ein Ort von vielen Prominenten und du hast etwas bisher Einzigartiges in der Podcast-Welt in Aussicht gestellt, nämlich ein, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, ein Geruchsprotokoll, ein Riechtagebuch. Oh. Du wolltest die nächste Dimension in der Beschreibung von Prominenten liefern. Nach Aussehen, Fühlen, Tasten. Zum ersten Mal kann man in einem Podcast Prominente riechen.
Ja.
Du hast mit Prominenten gesprochen. Und ich möchte jetzt wissen, wie die riechen. Wir fangen jetzt mal praktisch erstmal unten im Regal an, weil das war ein Gespräch, das habe ich selber miterlebt von dir mit diesen Prominenten.
Ja, ich muss
du
kurz,
hast gesprochen
ich muss
mit
kurz,
unserem lieben Freund Till Reiners.
Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal sagen, ja, okay, komm gleich. Ich muss jetzt nur erstmal sagen, wie ich das jetzt einordnen will, weil ich will nicht zu privat und indiskret werden, ja? Ich kann jetzt
was
also,
wäre denn indiskret, welche Geruchsbeschreibung? Nur mal jetzt als Beispiel.
Ja, zum Beispiel irgendwie widerlich beißend oder so. Ne, das finde ich zu hart.
Ja.
Aber es gibt, und das wurde also entwickelt von Professor Ole Fanger. Der war an Dänemarks Technischer Universität, hat er eine Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle erfunden. Mhm. 1988. Und das ist Olf.
Achso, olfaktorisch sagt man doch auch.
Ja.
Ne? Also ach, das wusste ich gar nicht, dass es eine Erfindung ist.
Ja, pack also auf. Ein Olf ist praktisch die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen, und ich weiß nicht, kann man bei Prominenten von Normmenschen ausgehen, also mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag.
Also so haben, riecht haben, der, unparfümiert oder was?
Ist die haben, genau, also 0,7 Bäder pro Tag, das ist ein Normmensch, eine erwachsene Person, die haben 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche, also jetzt ausgebreitet, wenn man jetzt sich so einen Prominenten praktisch,
ein
wenn du den Prominenten auf dem Boden einmal so in die Länge bügelst,
ja, okay.
Dann hat der 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche und der hat in der Regel eine sitzende Tätigkeit. Würde ich jetzt auch bei vielen, weil es ist ja getting paid for waiting, also gerade Schauspieler oder Promis, die sitzen ja die meiste Zeit rum, dass wenn die mal kurz hochgescheucht werden für irgendwelche Einsätze, sitzen die meiste Zeit in ihrem Wagen.
Riecht man besser am Stehschreibtisch, ist doch die Frage.
Ja, ich weiß nicht, es kommt doch an, wie schnell man sich bewegt, ja, oder wie gut man im Luftzug steht.
An den Kniekehlen auf jeden Fall.
Ja, also erfasst werden nicht nur also von Lebewesen, natürlich, das machen wir jetzt, sondern aber auch so, es gibt so Ausdünstung von Baustoffen und sowas, ne?
Mhm.
Na egal. Also deswegen würde ich jetzt...
Aber darf ich jetzt nochmal zum Verständnis machen? Also ein Olf ist praktisch ein fast neutraler Geruch. Der entsteht durch einfach Haut und eine gute Körperpflege, eine durchschnittliche Körperpflege. So
also
habe ich jetzt verstanden.
Ein Olf ist praktisch eine Person ruhend.
Ja.
Genau. Und dann gibt es also mehrere Olfes, wenn man... Olfe Scheider, genau, ja. der mit seiner Vespa angeknattert kommt, ist das 100 pro mehr als ein Olf.
Aber sagst du jetzt bei jedem Promi einfach nur 1,2 Olf oder 0,7 Olf?
Ich sag vielleicht auch warum.
Ja, kannst du vielleicht so sagen, so, der riecht nach Witz, der riecht nach Leidenschaft.
Ja, aber wir bleiben schon bei Olf.
Okay.
Okay.
Ja, also Olf ist die Maßeinheit, das ist nicht irgendwie ein Außerirdischer, der durchs Dach in die Garage kracht, sondern...
Also ein Olf ist normal. Ja?
Ja, genau. Also was willst du wissen?
Till Reiners.
Till Reiners hat zwei Olf, nämlich eine Geruchstabelle wie ein 12-jähriges Kind, weil er noch sehr klein ist und Till Reiners noch sehr jung und deswegen hat er also noch nicht so ausgeprägte Schweißdrüsen, nehme ich mal an und er riecht noch also sehr nach Kind, muss man sagen. Also der riecht noch so, der riecht nicht so stoppelig. Der riecht noch so ganz so mit Blendi die Zähne geputzt Und ja, der riecht noch so, als hätte ihn morgens jemand eingecremt von oben bis unten. Wie das bei Kindern so ist. Weißt du, man selber kann ja nur da, wo man rankommt. Aber wenn man in dem Alter ist, wo einen noch andere eincremen, dann riecht man natürlich von allen Seiten noch fein nach Bodylotion. Und so ist das. Also der riecht sehr nach Bodylotion. Ich würde sagen, 2 Euf. 1 Euf für seine normale sitzende, ruhende Tätigkeit. Er ist Stand-Up-Comedian, er ist nicht sitzend.
Eben, der ist ja auch
nicht. Der ist so wirklich nicht sitzend, ne? Als Stand-Up-Comedian.
Hat es irgendjemand bemerkt, dass du an dem geschnüffelt hast? Oder?
Ich habe probiert, das unauffällig zu machen. Also ich hoffe nicht, dass das einer bemerkt hat.
Wie viel Euf hat Johannes B. Kerner?
An dem habe ich nicht gerochen.
Hm. An wem hast du denn noch gerochen? Ich habe dich gesehen, du standest bei Pocher.
Ja, genau, der kam da angeschossen, der war auf einmal da. Das ist, ja, mit dem habe ich mich noch unterhalten. Der hat, so bei, da war die Sendung vorbei und peng, da war er. Und da haben, sind wir so ein habe ich gesagt, gehen Sie ein Stück mit mir.
Ja.
Und dann sind wir miteinander gelaufen und da habe ich auch mal so mit einem Nasenloch mal rüber geschnüffelt.
Ja, aber bevor du da mit deinem Olf kommst, sag doch mal, ja. Was war denn das für ein Gespräch?
Über dies und das, private Sachen haben wir besprochen.
Und bist du achtsam, wenn du dich mit Olli Pocher unterhältst, denn Olli Pocher trinkt ja gar keinen Alkohol.
Das
ne?
stimmt.
Und das, da habe ich auch mal mich in Kopf und Kragen geplaut, weil ich rohrvoll war und der Olli natürlich nicht.
Ja.
Liebe Grüße.
Ja, aber
er trinkt keinen Alkohol, da muss man immer, finde ich, grundsätzlich ja auch im Freundeskreis aufpassen.
Ja, aber
ne?
das stimmt schon.
Dass nicht zwei Stimmungslagen aufeinandertreffen.
Das ist bei Olli ja nicht das Problem. Also er gleicht das ja durchaus aus.
Ja, das stimmt.
Also er kriegt das ja hin und ganz ehrlich, und das ist auch ein Talent, das ich ihm neide. Der kann auch ausflippen ohne Alkohol. Ja, ist ja wirklich so. Also jetzt auch im unterhaltsamen Bereich und so. Ja. Ne? Das heißt, der braucht vielleicht gar nicht so viel Unterstützung, um er selbst zu sein, wie wir, die wir uns da erstmal da einen reinschütten müssen, damit wir überhaupt mal ins Plaudern kommen. Insofern, das war sehr nett, muss man sagen. Und ich meine, dadurch, dass er zu der Veranstaltung geeilt ist, der kam ja also ein bisschen später, denke ich mal, dass er geeilt ist, waren das also mehrere Olf, ich würde sagen so 4 bis 5 Olf. 4 bis 5 Olf, weil er, glaube ich, sehr schnell zu der Veranstaltung musste.
Ja. Wen hast du noch? Guido Kanz. Nee, Tim Mälzer.
Tim Mälzer. Tim Mälzer roch nach, also das waren 17 bis 18 Olf. Mhm. Weil der sehr nach Bratfett gerochen hat.
Ja, ne? Habe ich auch gedacht.
Ja, ja, also der ist wirklich direkt aus der Küche.
Ich hatte
gekommen.
Gar keine Mission, ich habe auch nicht an ihm geschnüffelt, aber gedacht, das riecht nach Frittenfett.
Nee, ich habe auch nicht direkt an ihm geschnüffelt, der war 20, 30 Meter weg. Mhm. Aber ich wusste, er ist es.
Ja.
Also der roch sehr nach Bullerei.
Ja.
Das
Tim
muss man
Raue
sagen.
Auch.
Tim ähnlich, Raue, genau Tim Raue riecht auch, also da ja. riecht man auch so ein bisschen noch so den Geruch der Straße in Kombination mit so einem Drei-Sterne-Koch.
Mhm.
Das ist, finde ich, eine ganz besondere Kombination. Also auf der einen Seite riechst du nach geschlossene Fenster und River-Cola und auf der anderen Seite irgendwie nach Trüffeln. Das ist wirklich eine komplett kuriose Mischung bei ihm.
Also irgendwie muss ich sagen, dass mir das Lust macht, auch nochmal aktiv am Prominenten zu schnüffeln.
Ja.
Also bei den nächsten Gelegenheiten werde ich auch nochmal mitschnüffeln.
Ich habe auch mal an Hans-Dietrich Genscher gerochen.
Und?
Das ist schon ein bisschen her. Und der roch nach 4711.
An diesem Kölnisch Wasser.
Ach. Ja, und das hat an dem richtig gut gerochen.
Der hat sich lecker gerochen.
Der hat sich immer mal im alten Wartesaal in Köln, da gibt es ja diese Veranstaltung, da war irgendwas. Da hat er sich so an mich, da wollte er so an mir vorbeigehen. Ich saß so mit dem Rücken zur Wand und dann bin ich so kurz aufgestanden, weil er da vorbei wollte und hat das aber immer noch nicht gereicht vom Platz her. Und dann hat Hans-Dietrich Genscher seinen gelben Polunder, also praktisch den Bauch im gelben Polunder, an meinem Rücken so vorbeigeschoben.
Mhm.
Und dann ist er einmal also Hans-Dietrich Genscher ist mit seinem Bauchnabel einmal über meinen Rücken gefahren. Und währenddessen habe ich echt Kölnisch Wasser gerochen und habe gedacht, siehst du mal, so riecht die Einheit.
So riecht der
ich gedacht.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann
putzen kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder
die
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21,
Auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja? Packe den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Der ist genau. Ja reingepackt.
Ist er reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Naja, du hast Sommerhaus geguckt, Klaas.
Genau.
Wie kommt's da?
Ja, ich dachte mir, ich muss ja auch mal wissen, was ihr so macht.
Ja.
Ich will ja auch mal euch ein bisschen verstehen. Weißt du, es bringt ja gar nichts, wenn ich immer nur mecker, mhm. aber nie so richtig weiß, was tut ihr denn da eigentlich, ja. damit ich so ein bisschen einschätzen kann, womit ihr eure Zeit verbringt. Ne? Ich habe auch mal da dein Elden Ring da, aber das hat nicht geklappt.
Das nicht wirklich.
Doch, das war mal so ein bisschen, dass ich auch mal mich ein bisschen interessiere für eure Seite. Ich habe auch mal einen Kaffee getrunken.
Das ist aber lieb, ja.
Auch bei dir mal. Ich war auch vor kurzem mal im Grill Royal, einfach mal zu gucken, was machst du denn so, ne?
Wolltest du mal nach mir sehen.
Ja, und da habe ich da mal euer Sommerhaus da, habe ich mir da auch mal angeguckt.
Ja. Ne? Da war ich richtig stolz drauf, ja. aber ich weiß bis jetzt noch nicht, was ist deine Erkenntnis daraus?
Also, gar nicht so wahnsinnig viele, ehrlich gesagt. Ich habe dann gedacht, ich gucke jetzt weiter. Das habe ich dann aber ist dann nicht passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, schnell nach Hause, nächste Folge. So war es jetzt nicht. Und ich möchte auch, und das werde ich hier auch machen, ich werde hier auch eine Brandmauer dagegen weiterhin hochziehen, dass wir hier so ein Trash-TV-Podcast werden, wo ich jetzt auch noch mitmache. Ich muss wirklich wir sind Stellvertreter, wir repräsentieren verschiedene Teile unserer Zuhörerschaft. Und ich finde, es gibt noch eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die sich gerne hinter mir versammeln, die das begrüßen.
Alles Arschlöcher. Schönen Gruß.
Ja, kann ja sein, ja.
Alles Arschlöcher.
Schöne Gruß.
Genau, der ist ja auch mit dabei, Mario ja. Basler. Aber eine Kleinigkeit möchte ich schon besprechen, die mir aufgefallen ist. Also, es gibt ja den Typen da mit der Krone auf, ne? Mhm. Erik,
ja.
Und der hat eine Freundin, die heißt Katharina, richtig?
Richtig, ja. Die Katha.
Katha. Und egal, also es gibt jetzt halt die offensichtlichen Sachen, dass die denn da die ganze Zeit da mal immer denkt, was wollen die denn voneinander, ne?
Du bist bei Folge 1, ne?
Ja, ja.
Zum einen, wichtig.
Diese Respektlosigkeit da, dass die denn da die ganze Zeit da rund macht und er immer sagt, ja, Mäuschen Hasi, was habe ich denn gemacht? Und ja, du hast ja recht und so.
Folge 1, ganz wichtig zur Einordnung. Du hast nur Folge 1 gesehen.
Ich habe nur Folge 1 gesehen, ja. Und er entschuldigt sich die ganze Zeit und sie sagt immer, ich bin nur wegen dir hier reingegangen. Und jetzt
man muss aber dazu sagen, dass er sich entschuldigt, weil er auch wirklich nach 5 Minuten Einzug im Haus seinen Pimmel zeigt.
Ja, aber Herrgott. Also ich meine, das ist doch, also man sagt jetzt auch nicht, komm, wir gehen ins Restaurant und dann gibt's Ärger, weil man was bestellt hat oder so. Also weißt du, es passieren ja erwartbare Dinge.
Ja, aber man muss das schon einordnen, weil es ist ja so, bevor du das sagst, was du sagen willst, dass er ja offenbar, die Freundin hat ja so überredet, jetzt komm mal mit mir da in diese Sendung und so, das wird alles gut. Und dann hat die gesagt, ja, aber du musst dich benehmen, Erik. Bitte benimm
die
dich doch.
Aber
und nach wirklich 5 Minuten, noch bevor da die erste Bratwurst auf dem Grill lag, war seine Bratwurst schon nackt im Pool.
Ja, aber das war hier so ein Baumarktpool hier von Intex, ja. Da so aufgebaut, ne? Weißt du, so ein Ding, was man sich da selber zusammen.
Die sollte
sie
auch nicht schön haben, ist ja kein Urlaub.
Genau, und aber ich, da habe ich jetzt gedacht, komm, da die anderen zwei, da Cosimo und irgend noch einer, die haben da auch ihren Pimmel gezeigt, jetzt darf er da nicht mitmachen. Also das tat mir irgendwie auch leid. Und man sagt, die anderen dürfen auch ihren Schniedel zeigen, wieso er jetzt nicht, ne?
Aber die Katha ist Akademikerin und ist Controllerin oder irgendwie so, die macht, ich weiß nicht.
Diesem Ruf wird sie gerecht.
Und sie hat wirklich, sie sagt, hat sie ihren Job verloren deswegen, weil sie sich dafür entschieden hat, ins Sommerhaus zu gehen?
Das weiß ich.
Sie hat sich auch nur entschieden, weil Erik gesagt hat, sonst ist Schluss.
Nee, sonst trennt er sich.
Es ist wirklich alles so bizarr verrückt.
Ist ja auch egal. Ich finde das alles auch, also es ist wirklich, es ist so schlimm alles. Aber dass er jetzt mit den anderen Kindern da nicht spielen darf und da nicht seinen Bimmel zeigen darf, wo das ja alle dürfen. Und ausgerechnet er wird wieder rauszitiert, ne? Und alle haben da Freude und Spaß, nur er muss irgendwie früh ins Bett.
Ja.
Das tut einem ja auch dann leid.
Ja.
So, aber was ich jetzt eigentlich besprechen wollte, und danach ist auch gut, das ist die einzige Sache, die immer mal erklären muss, ob ich da vielleicht schief gewickelt bin oder grundsätzlich eine andere Vorstellung davon habe, wie das Zusammenleben unter erwachsenen Menschen funktioniert. Mhm. Immer, wenn er auf Klo muss, also Pipi oder AA, dann geht er zu seiner Freundin und sagt, Hasi, kannst du mal mitkommen, ich muss mal eben hier immer auf Toilette gehen, kommst du mal mit? Und sie, völlig selbstverständlich, sagt sie, ja klar, kein Problem. Mhm. Und ist so ein bisschen aufopfernd. Dackelt sie ihm hinterher, so ein bisschen aber auch resignativ nach dem Motto, ja, ist eben
sie
so.
Sie hält ihm die Hand.
Das Päckchen zu tragen und dann setzt er sich auf, also das ist ja eh schon ein Ding, dass man sich da im Fernsehen, also dass sie das überhaupt filmen, also wo fängt das denn an, meine Beschwerde, weiß ich gar nicht. Oder dass ich mir das angucke, also bin ich Teil des Kunstwerks.
Ja.
Ist das die Fettecke in einer neuen Übersetzung? Was passiert da?
Ja.
Und dann sitzt er da auf dem Dings und köttelt da ab. Und sie sitzt daneben. Ist das eine Form von Intimität, die man erreichen muss als Paar?
Du hast ein Detail vergessen.
Was?
Damit er kötteln kann oder damit er pieseln kann, muss sie erstmal Pieselgeräusche machen, weil er dann besser pieseln kann.
Sie macht so Wassergeräusche.
Und dann muss sie Wassergeräusche machen. Sie sitzt vor der Toilette, hält ihm die Hand und macht Pieselgeräusche, damit er besser pieseln kann.
Bin ich krank oder die? Also ist das etwas, wo ich sage,
hast du gedacht, das ist doch was? Also,
habe ich die wahre Liebe nie kennengelernt? Machen das alle?
Tja. Nee, das kam mir jetzt auch noch nicht.
Das ist hochgradig verstörend.
Oder? Das ist doch verstörend. Und weil gerade die sich über jeden quatscht, der darf ja da nicht in den Pool springen, da mit runtergelassene Hose. Aber das ist normal, oder wie? Was ist denn das für eine selektive Wahrnehmung von Intimität?
Ach klar, ich bin bei Folge 5, das ist, glaube ich, die aktuelle.
Da bist du ja auf dem völlig neuesten Stand.
Ja, sensationelle Folge. Und deswegen habe ich immer wieder betont, du bist noch bei Folge 1, weil diese Beziehung zwischen Erik und Katha, die dreht und wendet sich nochmal extrem und wird richtig, richtig bitter. Und deswegen muss man halt sagen, also in Folge 1 habe ich auch sehr gelacht, dass er halt so der Obermacho kommt da rein mit der Krone, macht da einen auf dick, springt nackt in den Pool und ist dann 1 Zentimeter groß, wenn die Frau ihn da zusammenfaltet. So. Und das dreht sich, aber ist egal. Ich habe dir einen Satz aufgeschrieben von meinem absoluten Liebling im Sommerhaus. Der einzige Mensch da, der wirklich das Herz am rechten Fleck hat, ist Cosimo.
Cosimo ist lieb, ja.
Und er ist auch ein Philosoph und er hat für mich einen Satz, den muss man mit Edding an die Wände hauen. Der gehört irgendwie ins Louvre. Und der ist an mir vorbeigeklitten.
Ach.
Und ich habe nochmal zurückgespult. Mhm. Und hab dann noch dreimal gelacht. Und zwar Cosimo ist ein Pechvogel, gemeinsam mit seiner Partnerin, was so die Spiele angeht. Also sie gewinnen nie diese Spiele, mit denen man sich safen kann, alles egal. Und er ist dann aber auch wirklich richtig traurig über seine Dummheit oder dass sie halt einfach zu schlecht sind, so. Mhm. Und der steigert sich da rein, läuft dann wirklich nicht schlecht gelaunt, sondern richtig traurig und enttäuscht von sich durchs Haus. So, und dann hat er sie jetzt abermals verloren und hat Folgendes zu Protokoll gegeben. Er schrieb, er sagt zu seiner Partnerin, ne? Also egal wie stark ein Mensch ist, jeder hat eine Schwäche. Egal wie stark man ist, jeder hat eine Schwäche. Meine Schwäche ist, dass ich immer verliere.
Jo. Oh Mann, schön. Ja, aber Schmidti, ich finde, er reiht sich da wirklich ein bei Sloterdijk und Adorno. Weil dieser Satz wirklich, und man muss ihn wirklich vielleicht mehrfach sich vor Augen führen, hat er eine tiefe Wahrheit in sich.
Absolut, das ist es. Ja. Jeder Mensch hat eine Schwäche das und ist seine so. Ist, er verliert immer.
Ja.
Oh Mann.
Ja, schön.
Das ist ein Typ, ne?
Das ist ein Typ.
Den mag ich auch gern.
Ja, der also, Basler, den kann ich, also ich kann ihn wirklich, ich bin ja eigentlich Fan. Und,
Mann, da kriegst du wohl mal von deiner eigenen Medizin zu schmecken.
25 Euf übrigens.
25 Euf.
Starker Raucher ja. hat 25 Euf.
Ja. Ja. Und da boomert es im Gebälk. Das kannst du ja gar nicht mehr. Das kannst du. Und wirklich, also es ist ein Kunstgriff von RTL, dass sie halt ihn als einzigen vermeintlichen echten Promi da reingesetzt haben, der sowas wie eine Karriere hatte. Also muss man ja sagen, egal wie, Champions League gespielt bei Bayern etc. Ne? Also da kann man von einer Karriere also sprechen.
Genau, ist kein Clown.
Eine Weltkarriere sogar in Teilen. Ja. Und den setzt man rein mit so jemandem wie Erik und Co. Aber also um ihn rum. Und das fördert in ihm halt das Schlechteste, weil er sieht so, er ist hier King Kong, ne? Und alle anderen sind halt, und der sitzt da auf seinem Klappstuhl, raucht die ganze Zeit, beurteilt die Leute und weiß in jeder Sekunde, er ist hier das Alpha-Tier, er ist der Silberrücken. Und lässt das dann noch raus mit so einer Boomer-Art und ist immer so einer, der auch immer echt sein will und hier, der macht doch was vor und hat die Weisheit, es ist nicht.
Hab ich mal erzählt, dass ich mal die Kinder von dem gerettet habe?
Wirklich?
Habe ich das mal erzählt hier? Da waren wir bei der TV Total Stockcar Crash Challenge. Ne?
Ja.
Und dann gab es da so eine Trainingsrunde oder sowas war das. Ne? Und da fuhren die da alle im Kreis und dahinter war dann so ein Erdhaufen, so wie eigentlich wie so ein Deich, ne? Der praktisch das äußere, die äußere Markierung war von dieser Rennstrecke. Und da konnte man so sich dahinter auf die alten Schrottautos, die so aus dem Jahr davor, die waren dann irgendwie auch da und die waren dann so dahinter aufgebaut und da konnte man sich auf das Dach von diesen Schrottautos stellen und so über diesen Hügel rüberschauen und gucken, wie die da drinnen fahren. So. Und das haben sowohl also ich gemacht, als auch einige andere und auch die Kinder vom Basler standen da oben drauf. Und dann sind die da also die ganze Zeit im Kreis gefahren und haben sich da gegenseitig, sind die in die Karre gefahren, haben sich da auch überschlagen. Und dann sah ich ein Auto ungebremst auf diese Ecke zufahren und hab die geschnappt und bin runter von diesem Auto, auf dem wir da gestanden haben. Und ungefähr 15 Sekunden danach ist einer über dieses Ding drüber gefahren und in dieses Schrottauto rein.
Ach du Scheiße.
Ja, genau. Ja, krass. Ja, dann habe ich die praktisch da so abgegeben und gesagt, ja, dankeschön. Und ja. Weg.
Lieb.
Ja.
Ich finde, was noch spannend ist an Basler, ist, dass du an ihm als Fußballfan ablesen kannst, wie eine Dynamik in einer Fußballmannschaft so in den 90er Jahren war, als er gespielt hat. Als die Bayern mit Effenberg und Elber auch alles gewonnen haben, weil ich die ganze Zeit dran denken muss, so wie der sich da verhält, als er sich, weil er sich ja selber so als King Kong, hast du formuliert, wahrnimmt, so hat er sich wahrscheinlich auch in seiner Blüte im Fußball innerhalb dieser Mannschaft verhalten.
Die waren und, aber nur so und, Typen. Ich hab nur gedacht, so welcher Typen, Trainer, ey, exakt, die arme Sau. Die
und alles ist eigentlich aus, mit heutigen Worten Mobbing, andere klein machen, sich selbst über die erheben, abwerten, alles, was irgendwo, heute würde man sagen, toxisch ist, macht der da in diesem Haus und hat der wahrscheinlich sein Leben lang gemacht, weil für den ist das diese Situation, mit ganz vielen Fremden auf engstem Raum zu sein, totale, praktisch die Hälfte seines Lebens hat er so verbracht, in Mannschaften, in Hotels, im Doppelzimmer und der wird sich wahrscheinlich, ist meine These, auch genauso verhalten haben und wie du richtig sagst, ein armer Ottmar Hitzfeld, der so eine Bande von Entschuldigung, Arschlöchern, da irgendwie zu einem Mannschaftserfolg bringen musste, ist wirklich dann nochmal aus heutiger Sicht, wenn man das so sieht, echt erstaunlich.
Und ist ein geschätzter Kollege von uns hat auch zu dem Thema Basler im Sommerhaus gesagt, und das trifft so hart auf den Punkt, der hat gemeint, dem Mann wurde jetzt viel zu lange, viele, viele Jahre gesagt, dass er Kult ist. Und er, der glaubt es jetzt selbst. Und alles in ihm spricht nach Kult. Also er will mit jedem Satz kultig sein. Er will mit seinen Zigaretten kultig sein, mit seinen Adiletten. Klaas, du guckst mich gerade so an. Du träumst, du bist gerade auf den Malediven. Du bist komplett weggetreten.
Ich bin in mein
inneres und du hast so ein Grinsen auf den Lippen gehabt. So und
ich
hast,
bin in mein inneres Exil gegangen.
Ja, du warst komplett weg.
Ich bin in mein inneres Exil, das habe ich gelernt in der Therapie, dass ich mich dann zurückziehen kann in meinen eigenen Kopf. Wenn ich, also
das war Wahnsinn, das habe ich so noch nie gesehen von dir. Wirklich, du hast wirklich aber ein freundliches Lächeln.
Ja,
so
das habe ich mir für Preisverleihung, habe ich mir das antrainiert, dass ich da also durchhalte. Ja, Wahnsinn. So, nicht schlecht, oder?
Cool.
Ja, ich habe gehört nur Basler, Basler und dann ging es erst vom Sommerhaus jetzt Richtung Fußball und da wusste ich, jetzt bin ich raus. Und das ist nicht mehr mein Ding.
Ja, komm, da holen wir dich doch mal rein.
Ich habe tatsächlich, ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu gucken. Also beziehungsweise einfach nicht weitergehört, jetzt nicht aus so krasser Ablehnung oder so, aber weil es mir, es gab ein paar witzige Momente, es gab aber auch genug Schreierei, die mich dann einfach so genervt hat. Es war zu laut und zu nervig und zu doof. Und dann habe ich das dann irgendwann, ich erinnere mich noch gut, ich habe mich wirklich an meinen eigenen Vater erinnert, dem ich ja immer mal, ich bin dann immer so nach Hause gekommen und habe dann, es gab ja nur diesen einen Fernseher und so weiter, und habe ich mir gesagt, das ist super witzig, das musst du mit mir gucken, das ist super witzig ist das. Und dann habe ich so RTL Samstagnacht oder so, hab ich dann gesagt, Papa, das musst du mit mir gucken, das ist ultra, ultra witzig. Und dann kommt der und dann sagt er immer, Kentucky schreit Ficken und dann kommt der und so. Und das ist so ganz lustig. Und dann hat der sich dann von mir breitschlagen lassen und hat dann nach einer Minute gesagt, das ist mir zu dumm. Und hat es ausgemacht.
Oh, solche Situationen kenne ich auch total aus der Kindheit, weil es gab ja nur einen Fernseher. Und wenn man seine Sachen gucken wollte, musste man immer die Eltern davon begeistern, dass das jetzt guckenswert ist.
Ja,
ne?
Genau.
Was ich da teilweise beim Abendbrot 2 Stunden mit dem Mund fusselig geredet habe, wie toll die Wochenshow heute werden wird und was es da zu erwarten gibt, damit das auch ja anbleiben darf und da nicht Rosamunde Pilcher dagegen läuft. Also da habe ich wirklich Meisterstücke vollbracht.
Ich auch. Und ich habe mich aber selber, ich habe meinen Vater in mir gesehen. In dem Moment, wo ich dann still und heimlich, es gab ja noch niemanden, dem ich das jetzt hätte sagen müssen, außer dann ein paar Tage später euch, aber es ist dann so in mir so sagte, das ist mir zu doof. Und habe ich ausgemacht. So ähnlich wie mein Vater damals so, dass das Fallbeil der Beurteilung hat fallen lassen und danach war es dann auch geschehen. Ne? So, da muss man jetzt nicht noch hinterherrennen und sagen, können wir nicht noch vielleicht, nein, zu doof.
Ich gucke mit meinem Vater, wenn ich mal zu Hause bin, so über Weihnachten, über längere Zeit oder so, dann gucken wir immer mal einen Film. Und das geht meistens gut. Dann gucken wir, also er steht so Gangsterfilme und so mit Heat, Casino und sowas. Da kriege ich ihn immer. Er ist ein wahnsinniger Narcos-Fan und hat jede Folge durchgesuchtet. Wirklich. Aber alles.
Ist das nicht interessant? Da darf ich kurz einhaken, dass es offenbar in dieser sehr ordentlich, also man muss ja sagen, wir sind richtig im besten Sinne ordentliche Leute, ne? So mit wirklich so einer, ich sag ja, ne, so die besten Eltern, die man sich vorstellen kann, weil es also Elternwerte gibt, Kinder toll erzogen, ordentlich, aufgeräumt, interessiert, irgendwie
Eltern jetzt.
Ja, deine Eltern, in der Welt zugewandt und so. Also ich finde tatsächlich richtige, perfekte Eltern und so.
Dankeschön.
Ja. Und dann aber offenbar gibt es irgendwo eine Begeisterung davon, zum Beispiel deinem Vater, er wird sich ja in irgendeiner Form hineinträumen in das Leben eines Drogenbarons.
Ich glaube auch. Ne? Und es ist auch auffällig, dass er immer so, meine Mutter geht dann ins Bett und dann holt er die Fernbedienung raus, da wird Netflix angemacht und dann träumt er sich nach Kolumbien.
Du musst immer so ein Hemd kaufen. Weißt du, wie der eine heißt, ist Pablo oder was?
Nee, ich weiß nicht, du meinst so ein Seidenhemd.
Ja, genau, der so ein Paradiesvogel. Ich bin leider nicht so im Narcos-Game, aber.
Pacho.
Pacho, genau. Und so ein Hemd musst du dem mal zu Weihnachten schenken,
Schmitty. Ja, so ein richtiges,
das fände ich richtig gut.
So ein.
Ganz bunt, so ein Seide.
Ein Seidenhemd. Ja, aber Pacho ist ja auch einer, der dann auch, also, der lebt, wie er mag, ne?
Ja.
Na klar.
Wie er mag, ja. Und da habe ich, es gab dann aber manchmal auch so Momente, da guckt man so, ich habe Inglourious Basterds mit ihm geguckt. Mhm. Auch großartig. Also,
ja, ne? Toller Film.
Und er hat sich das so angeguckt und ich habe gemerkt, der wird da auch so unruhig so und das, ja, die sind das nicht ihm gesagt, ne, ey, also wirklich wahnsinniger Film. Diese. Und er kann, also das ist wirklich die schärfste Art der Kritik. Also der Abspann läuft und dann ist so eine Minute Pause. Und dann sagt er so, ja, und den findest du jetzt gut? Also den findest du gut? Und ich habe bis dahin also mich kaum getraut hinzugucken, weil ich wusste, das ist so vernichtendes Urteil auf der anderen. Wir werden uns jeden Moment anschreien, wenn ich ihn frage, ob es.
Du bist aber auch hart da. Man darf ja auch gar nichts machen. Ne? Man muss ja.
Nein, nichts.
Man darf nicht was essen, man darf kaum atmen, man darf nicht auf Toilette gehen. Man darf also maximal weiterleben, während man diesen Film guckt. Man darf nichts machen, wenn man mit dir einen Film guckt.
Nee.
So ist es bei mir zu Hause, wenn Cosimo spricht beim Sommerhaus der Stars.
Richtig.
Da hat es absolut ruhig.
hat er mir wirklich auch privat noch gesagt, da muss absolute Ruhe sein.
Absolute Stille im ganzen, also da darf nirgendwo, auch im ganzen Bezirk hat es Ruhe zu sein.
Wenn Cosimo redet.
Das gebe ich an die Bezirksbürgermeister durch.
Ja, naja.
Aber ja, also, was soll ich sagen? Also, ihr könnt das weitergucken von mir aus, aber ihr morgen nimmer.
Ich möchte noch mal kurz auf das Thema des Jahres zu sprechen kommen. Auch dieses Jahr, ne, wobei dieses Jahr muss man sagen, weil dieses Jahr wurde ja schon die Rouladenkönigin 2022 gewählt. Und deswegen wird ja dieses Jahr die Super-Rouladenkönigin gewählt werden. Jetzt wollte ich mal fragen, wie ist denn der Stand? Werden schon neue Gewürze gekauft? Gibt's schon, werden Kochbücher studiert? Ist eine eurer Mütter vielleicht nach Alexandria gefahren, um zu gucken, ist da auch noch irgendwie so ein paar Papyrus-Fetzen, aus denen man nochmal so ein ganz spezielles Rezept finden könnte, um dieses Jahr zu gewinnen. Wie ist der Stand in Sachen Super-Rouladenkönigin 2023? Ich muss nochmal Disclaimer, deswegen super, weil es gab schon einen Rouladenkönigin 2023, das ist die Super-Rouladenkönigin.
2022, also was
ist doch scheiße, wegen der Roulade jetzt eben. Also wie ist der Stand?
Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe gestern Abend habe ich gedacht, ist die Folge eigentlich schon gelaufen, in der du aufgerufen hast? Mhm. Das war die letzte. Dann habe ich mich noch mal vergewissert und habe gesehen, ja, die ist schon eine Woche online. Mhm. So. Und weil meine Mutter, ich habe auch in der Zwischenzeit öfter mit ihr telefoniert, ja, sie hat es komplett ignoriert. Ich bin richtig stolz auf meine Mutter, da ist nichts angeschmissen worden, kein Apparat, sie hat es komplett durchschaut, da wird jetzt kein Herd angemacht. Sie hat es komplett, es war ihr nicht mal wert zu sagen, sag mal, schämt sich Jakob nicht, das zweite Jahr in Folge dazu kommen und sich da so eine Roulade zu ergauen.
Nee, das zweite Mal in einem Jahr, das ist ja das Verrückte. Ja. Also, das ist,
also mir haben Leute geschrieben, klar, das möchte ich auch einfach mal hier auch
frag als, die doch, also
als,
ich sag
als Offenlegung sagen, weil es die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer machen sich ganz, ganz große Sorgen, dass deine Mutter jetzt einfach nur gewinnt, weil du so einen Druck auf mich aufbaust. Und ich habe ganz viele Zuschriften der Solidarität erhalten, die gesagt haben, Jakob, wir legen größtes Wert auf dein geschmackliches Urteil. Lass dich da nicht unter Druck setzen. Es darf nur die Super-Rouladenkönigin werden, die es auch geschmacklich am meisten verdient hat.
Ich will dich
und da möchte ich einfach mal mich bedanken für diesen wirklich nie dagewesenen Rückhalt.
Ich möchte nicht, dass du so einen harten Aufschlag hast, wenn du da aus deinem Wolkenkuckucksheim da irgendwann mal rausfliegst. Weil ich sage dir, es wird diesen Wettkampf nicht geben. Es wird auch nicht passieren, dass sich irgendwer da zusammentut oder sonst was. Also es wird jetzt auch keinen Aufschrei in der Gesellschaft geben, die sich hinter irgendwelchen Müttern oder hinter dir oder rund um deinen Teller da versammeln. Das wird einfach nicht passieren. Es wird einfach, es interessiert niemanden mehr. Du bist ein König ohne Volk. Da ist vorbei.
Also, ich rufe jetzt nach dem Podcast, rufe ich Mechthild an. Dann wollen wir mal sehen.
Darf ich dir eine Roulade machen?
Willst du antreten dieses Jahr?
Ja, ich trete an.
Ja, aber gegen wen? Weil Klaas ja,
gegen ist die Mutter von Klaas.
Weißt du noch, als damals...
Hey, dann könntet ihr aber zwei Titel in der Familie Schmidt haben.
Ja.
Weißt
über
du noch,
zwei Generationen.
Einfach, um die Häufer-Umlaufs zu demütigen.
Ich das gefällt an. Mir gerne, das nehme ich gerne
ja,
an.
Ja, dann macht das doch, euer Scheinwettbewerb da wie in Nordkorea. Ja, bitteschön.
Da muss ich ja nur noch deine Mutter anrufen.
Meine Mutter geht nicht mehr ans Telefon. Das ist, weißt du noch, als Christian Wulff damals Kai Diekmann auf die Mailbox gesprochen hat, mit der Rubicon ist überschritten. Ja, ist auch nicht so gut ausgegangen.
Also klar, also, ich denke, also gut, wenn ich nur eine verkosten kann, dann wird der Sieger relativ klar sein. Dann hättet ihr den zweiten Titel
richtig,
in der Familie.
Das reizt mich wieder.
Ja, dann mach das doch mal.
Ich mach dir eine Roulade.
Ey. Ja.
Sehr gut. Ich muss mal kurz aufstehen. Das ist noch ein Geschenk für Schmidti.
Für mich?
Ja, im Grunde auch für deine Mutter. Weil du hast ja letzte Woche aufgerufen, dass ihr ganz viele so... Deine Eltern waren ja hier auf der IFA, ne?
Ja.
Und da waren die ja so enttäuscht, dass
ja,
da so wenig mitbringen, so ein Krempel gab, ne?
Ja.
Und jetzt haben das auch die Leute gehört bei mir in der Nachbarschaft. Und die wollten dieses Unglück nicht stehen lassen. Und hier, Schmidti, ist ein klassisches Mitbringsel. Das ist für deine Mutter, ich geb's dir jetzt mal stellvertretend, das ist von der Firma Canesten, die macht so Salben gegen Fußpilz. Und das ist ein Fußbad zum Aufpusten, Schmidti. Hier,
nein.
Bitteschön. Kann man einen feierlichen Tusch noch drunter machen?
Ja.
Bitteschön.
Oh, wer hat das geschenkt?
Meine Nachbarin. Die ganze Nachbarschaft war da auf dem Bein, um da
das
mitzunehmen.
Ist aber lieb.
Ja.
Wir
das
haben hier noch, Schmidt, hör mal in. Hör doch mal, kannst du aus dem Jubelrausch nochmal dich kurz beruhigen. Beruhig dich wegen deinen Canesten. Wir haben hier noch ein ganzes Paket bekommen, an dich adressiert, an Studio Bummels mit deinem Namen drauf. Und das würde ich jetzt mal für dich aufmachen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich denke mal, das ist...
Mach das vorsichtig mit dem Teppichmesser.
Du
machst das so wild und so.
Ja, ja. Ich dachte, das wäre was. Ist bestimmt auch was für die Mami. Was haben wir denn da? Warte mal aufmachen jetzt hier. Ja. Oh, guck mal, also da ist ja wirklich alles. Guck mal, das ist zum Beispiel ein Mac Cable Sponge, also ein Trockner für Ladekabel.
Oh.
So, dann haben wir hier einen Bleistift.
Oh. Aber
von wem ist denn das alles? Was haben wir hier? Ein Ohr, guck mal hier.
Nein.
Das ist ein Zollstock. Ein Zollstock. Ganz tolle Sachen. Ein Kugelschreiber. Herrlich. Eine Trinkflasche von Porsche.
Das ist ja alles ganz billiger Mist.
Nein, woher kommt das denn alles?
Was ist das denn hier? Ein.
Oh, darf ich die Trinkflasche von Porsche
Nein,
haben?
Kannst du vergessen, das schicke ich alles an meine Mutter.
Was ist das hier? Eine Tube. Was?
Was?
Eine Fairtube? Was ist das? Soll das sein?
Ist das ein Regenschirm?
Ich denke mal, ne?
Ja, ist ein Regenschirm.
Ach, guck mal.
Ja, lass das alles drin, die freut sich.
Das kriegt man nie wieder da rein, ich hab's jetzt rausgezogen.
Oh Mann, jetzt lass die Geschenke, die sind meiner Mutter.
Ja, aber wir wollen noch einmal gucken, was da alles drin ist. Guck mal, noch ein Kugelschreiber. Und was haben wir hier? Guck mal hier, Putztücher.
Das ist perfekt. Super.
Das ist perfekt. Heaven.
Dann haben wir hier ein Bienenwachstuch, wofür auch immer man das braucht. Hier haben wir ein kleines Kuscheltier, wie ein Bier sieht das aus. Ein Kuscheltier sieht aus wie ein Bier. Ein kleines Kuschelbier.
Habt ihr das zusammengestellt bei Bummens?
Nee, das ist hier, habe ich doch gerade aufgemacht erst.
Aber welche Firma hat denn alles?
Weiß ich nicht, das ist ein Display-Sprayer. Übrigens, da kann man den Display machen. Was ist das, ein Spotring? Was ist, also so ist das ein Schweinkram hier?
Das nee. Kam per UPS Express.
Ist das Schweinkram hier? Oder was ist das? Ist das vielleicht was für den Papi? Nein, ach so, das ist hier, das ist so ein Licht, das kann man sich so an die Jacke machen. Weißt du, da kannst du hier Licht anmachen, guck mal. Und dann kannst du das dir so an die Jacke machen. Das ist halt so ein Ringlicht, wenn deine Mutter wieder YouTube-Videos aufnimmt. So, guck mal, was haben wir denn hier noch? Ich will einmal, interessiert dich das auch, was es alles noch gibt? Mhm. Was denn das? Es gibt so viel wunderschöne kleine Fummelscheiße, oder? Das ist so richtig, was ist das? Guck mal, das ist zum Beispiel so ein Set. Ah, guck mal, Precision Screwdriver Set. Da hat sich aber einer richtig Mühe gemacht hier. Hier sind auch noch große Sachen. Jetzt interessiert mich auch, guck mal, hier noch so ein USB-Kabel. Boah, hier ist da richtig viel. Da ist bestimmt eine Tasse drin. So, und was haben wir hier noch? Sollen wir einmal hier reingucken? In das
Nein,
große?
Lass das, das gehört meiner Mutter. Ja. Jetzt kannst du nicht alles anfummeln, ey.
Ja, das aber geht wirklich nicht, Klaus.
Ich will wissen, was es ist. Das ist eine Daddlebox. Guck mal.
Das ist super, ja.
So ein kleiner Arcade-Automat. So,
jetzt mach's richtig zu, ich krieg einen Herzinfarkt. Ey. So packt er auch die MacBooks aus.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich habe überhaupt keine MacBooks.
Oh.
Ich hasse Apple.
Ja, den Samsung auch.
Ja, Samsung ist fein. Samsung, das mögen wir gerne. Schöne jetzt Grüße nach Korea.
Ja, jetzt sag mal, danke Ende, dass der Podcast hier zu Ende. Wer hört das denn an?
Ja,
das
stimmt.
Wirklich? So. Also wie du die
das
Sachen
erste Howl zum Hören.
Ja.
Also ich finde das
Unboxing.
Total, ich weiß gar nicht, von wem das hier ist.
Da hatte ich gestern noch gedacht, das wäre irgendwie mal, das würde mich reizen. Mal eine Büroführung hier zu machen im Podcast und jede Regel, was man im Podcast machen muss, damit die Zuhörer in dem folgen können, missachten.
Dass man sagt, oh, guck mal hier, Wahnsinn, dann gehen wir weiter.
Oh, guck mal, das gibt's ja nicht, was du auf dem Kopf hast, du. Ah, oh, du.
So, aber haben wir
da habe ich mich erschreckt. Ah, nee, so, also irgendwie nie was erklären.
Herrlich. Das haben wir aber auch oft schon unfreiwillig
gemacht. Ja, das stimmt. So, Ding, jetzt können wir jetzt mal beenden. Also, was soll das denn?
Also, mir tut das mit dem Sofa hier nicht gut und ich möchte gern, dass wir das nächste Mal wieder auf dem Plastikstuhl sitzen. Das ist meine Forderung an euch.
Ist es für die Leute doch jetzt einmal ein bisschen entspannter gewesen zum Zuhören, oder?
Es war zu gemütlich.
Es hat jetzt halt wirklich gar nichts mehr mit Arbeit zu tun. Ne? Also, es ist halt, jetzt haben wir, das ist ja.
Ey, ganz ehrlich, wir sitzen hier wenigstens. Alle anderen Prominenten sind beim Oktoberfest.
Stimmt.
Wir sitzen hier wenigstens.
Ich freue mich, ich habe jetzt auch von jemandem gehört, da wollten wir einen Telefontermin vereinbaren und der sagt, er ist bis Donnerstag beim Oktoberfest.
Das habe ich auch gelesen, die
also
Mail.
Also mehrere Tage.
Die Mail habe ich auch gelesen, da ging es darum, ob man mal eine halbe Stunde ein Videotelefon hat machen könnte und dann kam so zurück, ja, super gerne, aber ich bin bis einschließlich Donnerstag auf dem Oktoberfest. Mehrere Tage.
Und man, da ist man als Berliner so angearscht, weißt du, Kölner können sagen, nee, da kann ich nicht, da bin ich ja, komme ich ja gerade vom Karneval und so, weil dann dürfen die so offiziell besoffen und verkatert sein und müssen nicht arbeiten.
Ich mache das immer, wenn
Oktoberfest in Bayern, wir Berliner haben einfach nichts.
Doch, ich mache immer am 1. Mai, sage ich, da kann ich nicht, da zünde ich die Sparkasse an. Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.